Wir befassen uns mit der von Gott gehauchten Schrift. Und beim letzten Mal haben wir davon gesprochen, was die Definition der Inspiration ist. Und wir haben uns zwei Bibelverse angeschaut aus dem Neuen Testament, 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 16 und auch aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Ich möchte mich heute nicht so sehr damit befassen und das auch nicht lange wiederholen. Wer sich das noch anhören möchte, der darf sich gerne eine CD holen. Wir haben ein paar Sonderaufnahmen diese Woche gehabt. Das Gerät hat verrückt gespielt und mehr aufgenommen, als es sollte. Es gibt dort auf dem Büchertisch also ein paar CDs, die könnt ihr mitnehmen. Dann habt ihr den Anschluss bzw. die Predigt, die dieser vorausgeht. Wir wollten das in zwei Schritte aufteilen. Einmal über die Definition der Inspiration und heute kommen wir zu der Verteidigung der Inspiration. Wir werden uns heute einfach vorstellen, dass wir in einem Gerichtssaal sind und in diesem kleinen Saal wollen wir sozusagen der Bibel den Prozess machen und wir werden dafür einige Leute aufrufen, damit sie Zeugnis über die Glaubwürdigkeit, die Wahrhaftigkeit und die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Schrift ablegen. Und dazu werden wir verschiedene Zeugen anhören. Werden uns drei verschiedene Zeugen anhören. Zuerst werden wir uns einer Gruppe von Menschen als Zeugen zuwenden und danach als zweiten und dritten Zeugen jeweils einer einzelnen Person. Also drei Punkte, wenn ihr nichts in der Hand habt, drei Punkte leicht zu merken. Erst eine Gruppe von Zeugen hören wir uns an und dann zwei Einzelpersonen. Es gibt also drei Arten von Zeugnis, die heute in diesem Gerichtssaal in Erscheinung treten werden. Und die Tatsache zu untermauern, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und zuerst beginnen wir mit dem Zeugnis der Autoren der Bibel. Das sind die ersten Zeugen, die wir aufrufen wollen. Das Zeugnis der Autoren der Bibel. Die ersten sind diejenigen, die sie geschrieben haben. Das sind die menschlichen Werkzeuge. Die haben eine starke Überzeugung von dem, was vor sich ging. Davon kann man wohl ausgehen, dass die Autoren der Bibel eine gewisse Vorstellung davon hatten, was Inspiration war. Sie müssen wissen, ob was sie geschrieben haben, nur aus ihren Köpfen kam oder von Gott. Das Zeugnis ist also äußerst wichtig. Wisst ihr, wenn ihr beginnt, das Zeugnis dieser 40 Autoren zu betrachten, die über einen Zeitraum von über 1500 Jahren schrieben und so weit voneinander entfernt lebten, dass sie in vielen Fällen nicht einmal die Gelegenheit hatten, sich miteinander abzusprechen, dann findet man einige verblüffende und erstaunliche Dinge, die auf diese Menschen zutreffen. Die Autoren der Schrift waren zum Beispiel sehr oft einfache und ganz ungebildete Menschen. Sie waren meist sehr einfache, ohne eine ordentliche Schulbildung. Sie waren keine klassischen Philosophen. In den meisten Fällen waren sie einfache Leute, Fischer, Bauern, Zöllner und so weiter. Und dennoch schrieben diese Menschen, und das ist das Erstaunliche daran, mit so einer absoluten Zuversicht, dass das, was sie schrieben, das Wort Gottes war. Äußerst verblüffend. Die Männer, die die Bibel schrieben, behaupteten tausende von Malen in der Bibel auf die eine oder andere Weise, sie würden das Wort Gottes schreiben. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, was ist da schon besonders dran? Das ist doch nur eine Behauptung. Nun, hier ist das, was daran so bedeutend ist, dass die Autoren nie verlegen sind in Bezug auf ihre Behauptung. Sie werden nie verlegen. Ich meine, wenn ich mich hinsetze und etwas schreiben würde und sagen würde, Leute, das ist das Wort Gottes, dann würden die Leute sagen, sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Ja, wer bist du eigentlich? Dann würde es eine gewisse Verlegenheit geben. Ich würde wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber das ist trotzdem das Wort Gottes, ja? Oder man würde sagen, wisst ihr, es fällt euch vielleicht schwer, das zu glauben, aber Gott hat mir diese Worte tatsächlich gegeben. Ist ja ein einfacher Bauer mitten im Nirgendwo, setzt sich nieder und er schreibt das Wort Gottes auf. Wenn er sich das ausgedacht hätte, dann würde er mit Sicherheit eine gewisse Befangenheit haben und ablegen und versuchen, sein Recht darauf, das zu beschreiben, verteidigen. Wisst ihr, das Erstaunliche ist, dass es in der ganzen Bibel diese Befangenheit in keinster Weise gibt. Nirgendwo. Es gibt keinerlei Bemühungen, uns davon zu überzeugen, dass das wirklich Gottes Wort ist. Die produzieren das einfach, stellen diese Behauptung in den Raum und das war's. Und dieser Mangel an defensivem Verhalten, Verlegenheit, belegt die Tatsache, dass sie nicht versuchten, ihre Behauptungen zu bekräftigen. Sie versuchten nicht, Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zu überwinden. Sie schrieben einfach. Und dann unterschrieben sie und das war's. Und dann steht da, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und dann geht es weiter. Es gibt keinen Haftungsausschluss oder kein Quäntchen Verlegenheit oder Befangenheit. Ist nicht da. Solche direkten Behauptungen von Inspiration seitens der Autoren sind wirklich sehr beeindruckend. In den meisten Fällen hatten sie nur wenig Bildung und waren nicht in der Lage, erhaben zu schreiben. Wie hätten derartige Männer je in der Lage sein sollen, so etwas Großartiges zu schreiben? Wie hätten Durchschnittsmenschen, das waren sie, Durchschnittsmenschen, sich je etwas ausdenken können, das dem hier nur annähernd nahe kommt? Wisst ihr, Menschen weltweit im Verlauf der Geschichte dieses Buch allein schon für seinen literarischen Wert studiert haben? Und das zeigt uns ein Genie, das keine andere Schrift in der Geschichte der Welt aufweist. Nun soll das heißen, dass ein Haufen von Bauern sich einfach zusammengesetzt hat und das alleine getan hat? Und ein Haufen von Fischern vielleicht? Wie hätten diese Menschen solch Weisheit besitzen können? Wie hätten sie sich solch unglaubliche Behauptungen aufstellen können, für Gott zu sprechen, wenn Gott nicht wirklich durch sie gesprochen hätte? Wisst ihr, als Petrus und Johannes in Jerusalem waren und predigten, gaben sie sehr fantastische Dinge von sich. Und es dauerte nicht lange, da wurde Petrus, der Apostel, vor den Sanhedrin zitiert. Und er in seiner Großherzigkeit, in seinem Mut, predigt ihnen einfach das Evangelium. Und er kommt in diesen Prozess, wird einem Kreuzverhör unterzogen. Und er verkündigt ihnen einfach und sagt, es gibt in keinem anderen Namen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und sie konnten das einfach nicht glauben. Und sie sagten, Moment mal, wie ist das möglich, dass diese Leute so viel wissen? Die haben sich darüber gewundert. Erinnert ihr euch in der Apostelgeschichte? Sie sind Unwissende. Sie sind doch ungebildete Galiläer. Was wissen die schon? Aber wisst ihr was? Petrus zog nicht vor den Sanhedrin und sagte, ich weiß, dass wir Unwissende, ungebildete Galiläer sind. Und ihr werdet das wahrscheinlich nicht glauben können, aber ich könnte für euch von Gott sprechen. Das macht er nicht, das macht er nicht. Davon ist nichts zu sehen. In seinen Worten herrscht einfach eine absolute Atmosphäre der Unfehlbarkeit und der Autorität. Die Bibel ist eine Bibliothek von 66 verschiedenen Büchern, die von über 40 Autoren über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurden. Und alle Autoren, mit Ausnahme von vielleicht einem oder zwei, waren Juden. Alle von ihnen schrieben vor einem jüdischen Hintergrund und dennoch hat die Bibel weltweite Wirkung. Zwei Autoren der Bibel waren Könige, zwei waren Priester, einer war Arzt, zwei waren Fischer, zwei waren Hirten. Paulus war ein Pharisäer und Theologe, Daniel war ein Staatsmann, Matthäus war Zöllner, Josua Soldat, Esra war Schriftgelehrter, Nehemia war Mundschenk oder Butler. Und so geht es immer weiter. Durchschnittsleute. Verschiedene Leute, verschiedene Zeiten. Wir lieben alle schreiben mit derselben Autorität und fügten alles zu einem großen Ganzen zusammen, das sich nie widersprach und dasselbe perfekte Thema entwickelte. Und dieses große Ganze ist das Wort Gottes. Die Bibel enthält Geschichte und eben dort, wo sie Geschichte enthält, da ist sie korrekt. Sie lässt sich historisch belegen. Die Bibel enthält Wissenschaft und dort, wo sie über Wissenschaft spricht, ist sie wissenschaftlich korrekt. Die Bibel spricht über Medizin und sie enthält spezifische Gesundheitsvorschriften im Gesetz. Ärzte heutzutage könnten das bescheinigen, dass das für ein gesundes Leben sehr wichtig ist. Die Bibel spricht über Ethik, sie spricht über praktische Weisheit und In der gesamten Geschichte wurden diese Dinge als wahr nachgewiesen. Keine Zweifel. Die Autoren behaupten, von Gott inspiriert zu sein. Sie behaupten, vom Atem Gottes zu schreiben. Und wenn das wahr ist, dann ist es leicht, die Bibel zu verstehen. Wenn es von Gott kommt, ist es leicht, die Bibel zu verstehen. Wenn Gott sie tatsächlich geschrieben hat, ist es leicht, sie zu verstehen. Wenn er sie nicht geschrieben hat, dann ist es wirklich schwierig, sie zu verstehen. Wisst ihr warum? Wie könnten 40 verschiedene Leute zu 40 unterschiedlichen Zeiten Gedanken niederschreiben und letztlich, dass sie alle übereinstimmen? Wie ist das möglich? Gebt mir bitte die Antwort dafür. Könnt ihr glauben, dass all diese 66 Bücher im Verlauf von 1500 Jahren geschrieben wurden und alle dieselbe Antwort haben auf all diese Probleme und all das, was angesprochen wird? Unmöglich, unmöglich. Und ihr wollt vielleicht an die Bibel glauben, aber wenn ihr nicht glaubt, dass Gott die Bibel geschrieben hat, dann sagt mir bitte, wer sie geschrieben hat. Die Bibel hat viele interessante Dinge zu sagen und ist wissenschaftlich absolut korrekt. Kritiker der Bibel haben oft behauptet, dass das, was die Bibel sagt, überhaupt nicht wahr ist. Haben Ortschaften aufgezählt und haben gesagt, was ist das denn hier? Völliger Blödsinn. Und dann, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann gab es irgendeine archäologische Ausgrabung und dann stellte man fest, oh, das steht ja doch schon in der Bibel. Die Bibel hatte doch recht. Die Bibel ist recht, hat recht. Sie spricht die Wahrheit. Sie ist Wahrheit. Und wenn Gott sie nicht geschrieben hat, dann sag mir bitte, wer es dann war. Gibt in ihr Prophezeiung, und es gibt so viele in Hülle und Fülle, die eingetroffen sind. Was machen wir denn damit? Und ich weiß, was die Liberalen damit tun. Sie verdrehen alles und bezweifeln die Datierung der einzelnen Bücher. Was machen wir mit diesen ganzen Prophezeiungen? Babylon sollte vernichtet werden, wird angekündigt in einer Prophetie. Und was passiert? Es geschieht. Wisst ihr was? Diese Art von Prophezeiung wäre zur damaligen Zeit als Hirngespinst verschrien geworden. Babylon soll zerstört werden. Dass ich nicht lache. Das wäre so, als würde man sagen, der Flugzeugträger der USA, die George H.W. Bush, würde von einem Schlauchboot erobert werden. Ja, mit dem Speer womöglich noch. Im Schlauchboot ein Indianer kommt und erobert. Ja, genau so ein Blödsinn wäre es gewesen. Babylon wird zerstört werden. Ich meine, das konnte einfach nicht geschehen. Babylon konnte nicht zerstört werden. Und wisst ihr was? Es wurde zerstört. Und es existiert nicht mehr. Wenn Gott dieses Buch nicht geschrieben hat, dann sagt mir, wer war es? Wenn Gott es nicht schrieb, habt ihr ein größeres Problem, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Aber da es Gott geschrieben hat, ist es leicht zu verstehen. Stimmt's? Nun lass uns die Autoren heranziehen. Was behaupten sie? Wir wollen mal die Autoren des Alten Testaments in unseren kleinen Gerichtssaal rufen und hören, was sie zu sagen haben. Nun, sie haben über 3800 Mal gesagt, sie hätten das Wort Gottes niedergeschrieben. 3808 Mal, um präzise zu sein. Über 3800 Mal bezogen sie sich auf ihre Worte als die Worte Gottes. Leute, einmal sollte genügen. Aber sie taten es über 3800 Mal. Das ist reichlich. Leute, wenn ihr in einem Prozess wärt und 3800 Zeugen beibrächtet, hättet ihr wahrscheinlich ziemlich hinreichende Beweise, oder? Jemand hat sogar einmal die tatsächlichen Behauptungen über die Inspiration der Bibel zusammengezählt. Und diese Person sagte, in den 5 Büchern Mose tauchte das 680 Mal auf, in den Büchern der Propheten taucht diese Behauptung 1307 Mal auf, 418 Mal in den Geschichtsbüchern und 195 in den Weisheitsbüchern. Das sind in etwa circa 2800 explizite Behauptungen, sie hätten inspiriert von Gott geschrieben. Reicht das aus? Für mich ja. Nachdem das Gesetz gegeben wurde, sagte Mose, auch ein Autor, in 5. Mose 4, Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen. Warum? Das ist nicht mein Wort, sagt Mose. Tut ihm nichts dazu, nimmt nichts weg. Das ist nicht mein Wort. Nimmt nichts davon weg und fügt ihm nichts hinzu, Und dann hört euch mal 5. Mose 6, 1 an. Da heißt es, und dies ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung, die Jahwe, euer Gott, euch zu lehren geboten hat. Er sagt, sie sind von Gott. Sie sind von Gott, dass du Jahwe, deinen Gott, fürchtest und all seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Mit anderen Worten, sagte Mose, erzähle ich euch nichts weiter als das Wort Gottes. Und dann in Vers 6, und du sollst diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das sind die Worte Gottes. Und du sollst sie mit heiliger Sorgfalt behandeln. Mose sagt, das ist das Wort Gottes. Und 5. Mose 13, 1, das ganze Wort, das ich euch gebietet, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen, nichts von ihm wegnehmen. Mose sagt, ihr könnt ihm nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Das wird Konsequenzen haben. Und dann lesen wir später in dem kleinen Propheten Amos, Kapitel 3 und Vers 7, sagt der Prophet, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Und Amos sagt, Gott offenbart, was er tun wird durch die Propheten. Das ist Offenbarung von Gott. Es kommt von Gott. Und wie steht es mit den Autoren des Neuen Testaments? Wir könnten sämtliche alttestamentliche anführen, aber wir haben nicht die Zeit. Wie sieht es mit dem Neuen Testament aus? Glaubten Sie, was die Autoren des Alten Testaments glaubten? Haben Sie geglaubt, dass Sie das Wort Gottes niederschreiben? Hat Paulus das wirklich geglaubt, als er seine Briefe niederschrieb? Nun, zunächst einmal, was haben die Autoren des Neuen Testaments über das Alte Testament gedacht? Hat Paulus das Alte Testament für inspiriert gehalten? Und das Neue Testament zitiert mindestens 320 Mal direkt aus dem Alten Testament. Und über 1000 Mal bezieht es sich das auf das Alte Testament. Also das sind Anspielungen auf das Alte Testament. Und es ist offensichtlich, wenn wir die Schreiber des Neuen Testaments lesen, dass sie glaubten, dass das Alte Testament die Offenbarung Gottes war. Also nochmal, 320 Mal direkt und mindestens 1000 Mal darauf bezogen. Hört euch mal die Worte von Paulus an in Römer 15 und Vers 4. Römer 15 und Vers 4. Da heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Paulus sagt, alles, was zuvor geschrieben wurde, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es war Schrift, wurde uns gegeben, um uns Hoffnung zu machen. Und Petrus sagt, und diese Stelle haben wir uns schon angeschaut, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet und bezieht sich damit auf die alttestamentlichen Schreiber. Petrus glaubte, dass das Alte Testament inspiriert war. Dann haben wir gesehen, der Autor des Hebräerbriefes sagt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig, in vergangenen Zeiten ist das Alte Testament, auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Wo sehen wir die Propheten? In der Schrift. Die leben nicht mehr, die sind nicht mehr bei uns, die Propheten. Die leben bei Gott, aber nicht auf dieser Erde. Der Autor des Hebräerbriefes glaubte, dass die Schriften, das Alte Testament, das Wort Gottes waren. Jakobus schreibt die Autorität des Alten Testaments in Jakobus 4, 5. Da sagt er, meint ihr, die Schrift rede umsonst? Die Schrift rede umsonst? Mit anderen Worten sagt er, ihr solltet lieber daran glauben, was im Alten Testament steht. Paulus hat die Vollkommenheit des Alten Testaments bezeugt, als er in Bezug auf das Gesetz Gottes in Römer 7, Vers 12 sagte, so ist nun das Gesetz heilig, gerecht und gut. Wo finden wir das? Im Alten Testament. Und er sagte, er liebte das Gesetz Gottes. Er freue sich daran. Wiederum, der Autor des Hebräerbriefs tut dasselbe. Er präsentiert das Wort als lebendig und wirksam, scharf und sagt sogar, es richte über uns. Ja? Aber wir dürfen nicht über diesem Wort richten. Es ist nicht erlaubt. Es gibt viele Illustrationen im Neuen Testament, wie die Autoren des Neuen Testaments das Alte Testament verwendet und sich darauf bezogen haben. Lass uns einmal zur Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 7 und Verse 37 und 38 betrachten, nur um euch zu zeigen, dass es wirklich überall steckt. Heißt es, das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Vers 38, das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben. Was war das Letzte? Der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben. Hey, das wird im Neuen Testament bezeugt, dass Mose Worte von Gott erhielt, um sie uns zu geben. Es gab einen Engel, der es einem Menschen gab, welcher es uns gab. Und das ist die Abfolge. Und jetzt schaut einmal Kapitel 13 an, Kapitel 13 der Apostelgeschichte, Vers 34. Da heißt es, dass er ihn aber aus den Toten auferweckte. Oh, da müsst ihr genau zuhören. So dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen. Achtet mal auf dieses er. Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an anderer Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Leute, David sagte das zwar, aber Paulus schreibt es Gott zu. Okay? In einem Verweis des Alten Testaments spricht David und im Neuen Testament spricht Paulus. Gott habe es gesagt, dieser er. Es ist Gott, der spricht. Und es ist David, der spricht. Und das ist dieselbe Sache. Ob es David sagt oder Gott es sagt, ist dieselbe Sache. Das ist Inspiration. Und das geschieht auch in der Apostelgeschichte. Und ich gebe euch noch ein weiteres Beispiel aus Apostelgeschichte 28, Vers 25. Letzte Kapitel, letzte Seite der Apostelgeschichte. Es ist, da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Trefflich hat der Heilige Geist, hört mal zu, durch den Propheten Jesaja geredet. Hier wieder der Heilige Geist, der durch ein menschliches Werkzeug redet. In diesem Fall Jesaja. Und in einem kurzen Überblick habe ich euch nur 5 Hinweise darauf gegeben, dass die Autoren des Neuen Testaments und die Prediger des Neuen Testaments glaubten, dass die Worte der Menschen und der Propheten im Alten Testament in Wirklichkeit Worte des Heiligen Geistes waren. Und es gibt noch so viele andere Hinweise, die wir jetzt nicht erfüllen. Sie wurden im Alten Testament alle von Menschen geschrieben und gesprochen und im Neuen Testament alle Gott zugeordnet. Interessant, oder? Im Alten Testament schreiben das Menschen und die neutestamentlichen Schreiber schreiben das Gott zu und sagen, Gott hat gesagt. 1. Mose 12 ist sehr hilfreich dafür. 1. Mose 12 heißt es, Jahwe aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Beachtet mal, dass es vor dem abrahamischen Bund in der Bibel heißt, dass Jahwe aber hatte zu Abraham gesprochen. Jahwe. Wer sagte das? Jahwe, der Herr, tat es. Aber da gibt es einen interessanten Kommentar im Galaterbrief, Kapitel 3 und Vers 8. Und da heißt es, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Moment, wer hat das verkündigt? Haben wir nicht gerade gelesen, dass der Herr das tat? Nein, die Schrift. Und hier sagt Paulus, dass die Schrift es sagt. In 1. Mose stand, dass der Herr das sagte. Und jetzt sagt es die Schrift. Also pass gut auf. Was immer die Schrift sagt, sagt Gott. Dafür gibt es noch andere Illustrationen. Im Neuen Testament steht oft, wenn wir bestimmte Textstellen betrachten, dass die Schrift dies gesagt hat. Und wenn man das im Alten Testament vergleicht, heißt es dort, dass Gott es gesagt hat. Wisst ihr, warum Paulus das so anführte? Der einzige Grund, warum Paulus das tat, war, weil er in seinem Kopf die Stimme Gottes gewohnheitsmäßig mit der geschriebenen Schrift assoziierte. Der Grund dafür, dass Paulus eine Aussage von Gott als die Schrift sagt, bezeichnen würde, ist, dass in seinem Kopf das Wort Gottes mit der Schrift gleichbedeutend war. Oh, das ist so elementar. Und ihr Lieben, wenn ihr die Seiten des Alten Testaments aufschlagt, lest ihr, was Gott gesagt hat. Er kommuniziert. Und das ist so aufregend, wenn man das bedenkt. Und es gibt noch so viele andere Beispiele, wo Autoren des Neuen Testaments sich auf das Alte Testament beziehen. Aber ich möchte nur einen weiteren Gedanken mit euch teilen. Und zwar sagen die Autoren des Neuen Testaments jemals, dass andere Autoren des Neuen Testaments inspiriert sind. Also das Alte Testament haben wir schon abgehakt, aber sagen die Neuen Testamentler etwas über neutestamentliche Autoren, dass sie inspiriert sind? Wie steht es damit? Gibt es irgendwelche Zeugnisse von Autoren des Neuen Testaments an andere Autoren des Alten des Neuen Testaments? Ja, definitiv. Ich möchte euch ein Beispiel nennen aus 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 18. Da heißt es, denn die Schrift sagt, jetzt folgt das, was Paulus zitiert, dort in diesem Vers, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Okay? Und das geht auf 5. Mose 25, Vers 4 zurück und Paulus nennt das hier Schrift. Die Schrift sagt. Okay? In der Timotheus-Stelle geht es hier im Zusammenhang darum, dass man einem am Wort arbeitenden Ältesten entlohnt. Verbind dem Ochsen nicht das Maul. Ja, ihr wisst, dass ich euer Ochse bin. Wenn er drischt, bedeutet, wenn ihr wollt, dass der Ochse seine Arbeit verrichtet, dann sollt ihr ihm auch Futter geben. Okay? Das steht da in diesem Zusammenhang. Aber Paulus sagt Folgendes. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und jetzt geht es weiter. Nochmal impliziert. Die Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das kommt nicht aus dem Alten Testament. Die zweite Aussage kommt aus Lukas Kapitel 10, Vers 7. Erst sagt er, das Alte Testament, 5. Mose 25, Vers 4 ist die Heilige Schrift, ebenso wie Lukas 10, Vers 7 im Neuen Testament. Also, wir sehen hier einen Autor des Neuen Testaments, der die Schrift des Neuen Testaments als Teil der Heiligen Schrift bekräftigt. Denn das ist ein Zitat aus Lukas 10, Vers 7. Wenn ihr da nicht mitgekommen seid, ich vergebe euch. Paulus nennt das Lukas-Evangelium Schrift. Wenn er also später in seinem zweiten Brief sagt, dass alle Schrift von Gott eingehaucht ist, so meint er nicht nur das gesamte Alte Testament, sondern eben auch das Neue Testament, Lukas und jeden anderen. Er nennt also sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament Schrift. Es gibt ein weiteres, sehr spannendes Beispiel in 2. Petrus 3, Vers 15. Petrus sagt hier, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Wenn man darüber nachdenkt, ich meine, seid ihr froh, dass der Herr so langmütig ist? Ich bin froh, dass er sehr geduldig ist. Sonst wäre ich nicht in seinem Reich, sonst wäre ich nicht ein Kind Gottes. Verzieht er etwa seine Verheißung? Nein, das liegt nicht daran, dass er nicht kann, sondern daran, dass er gnädig ist. Er ist noch nicht bereit zu richten. Und deshalb bedeutet die Langmut unseres Herrn Rettung. Und je länger der Herr abwartet, desto mehr können zu Christus kommen. Achtet mal auf Folgendes. Da heißt es, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. nach der ihm gegebenen Weisheit. Und er sagt quasi, ich sage euch nur, was unser geliebter Paulus gesagt hat. Wie in wie vielen seiner Episteln? In allen. So wie auch in allen, wo er von diesen Dingen spricht. Er spricht in allen diesen Episteln davon. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, sagt Petrus von den Briefen des Paulus, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Wie auch die übrigen Schriften. Moment mal. Was sagt Petrus hier? Er sagt, dass alle Briefe von Paulus tun, was die anderen Schriften tun. Was sagt er also über alle Briefe von Paulus? Dass sie andere Schriften sind, also Teil der Heiligen Schrift. Ihr guckt mich so fragend an. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hier ist eine großartige Aussage über die Inspiration des Neuen Testaments. Petrus sagte, alle Briefe von Paulus sind inspiriert, wie auch die anderen Schriften. Das klärt die Frage. Sind Neutestamentler davon überzeugt, dass andere Neutestamentler inspiriert sind? Ja, sie sind es. Seht ihr, das Neue Testament ist sehr gründlich darin, sich selbst zu bekräftigen. Der Apostel Paulus legte immer wieder Zeugnis ab über die Inspiration durch Gott. In Galater 1,11 sagt er, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Keinesfalls. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was ich euch sage, hat Gott mir gegeben. Gott hat es mir gegeben. Vers 16 in Galater. Dein Sohn in mir zu offenbaren, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er hat sich nicht mit Fleisch und Blut beraten. Er ging einfach los und hat diese Botschaft weitergegeben. Diese Botschaft kam von Gott. Hört euch die Aussage im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 3 an. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ. In anderen Worten, gab Gott mir diese Sache selbst durch Offenbarung. Diese Behauptung gibt es immer wieder von ihm. Ein weiteres Beispiel dafür, das hilfreich sein könnte, ist 1. Korinther Kapitel 11. Und wir werden nachher das Mahl des Herrn feiern. Und da ist es in Vers 23. Denn ich habe von den Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Wie hat er das empfangen? Hat er das irgendwo gelesen? Nein, er hat von Gott Offenbarung bekommen darüber. Ich meine, hat er das vom Herrn selbst empfangen? Nee, Paulus war noch nicht da, als der Herr Jesus gewirkt hat. Da war er noch nicht ein gläubiger Mensch. Nein, das ist Offenbarung. Paulus behauptete, von Gott inspiriert worden zu sein. Das behauptet er nicht nur gelegentlich. Er wiederholte das immer wieder. 1. Korinther 15, 3 sagt er auch, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. 1. Korinther 15, 3. Mit anderen Worten sagt er, was ich euch sage, ist das, was ich vom Herrn empfangen habe. Das ist eine typische Aussage von Paulus. Dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 15, sagte Paulus, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zusammen mit ihnen entrückt werden. Denn das sagen wir euch, was? Ein Wort des Herrn. Das ist nicht menschliches Wort, sondern göttliches Wort. Und er nimmt die Inspiration für sich in Anspruch, dass Gott durch ihn spricht, wie er es durch David und die Propheten des Alten Testaments tat. In Kolosser 1, Vers 25 sagt er, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Auch hier stand sein einziges Ziel, das Wort Gottes zu offenbaren, um das Wort Gottes zu erfüllen. Und da sagt er, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Diese Behauptung gibt Paulus immer wieder von sich. 1. Timotheus 4,1 sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden.
Mit wem sprach der Geist?
Mit ihm, mit Paulus. Der Geist spricht und Paulus konnte danach seinen Mund öffnen und sagen, der Geist Gottes spricht jetzt zu euch, weil das wahr war. Das waren nicht seine Worte, es waren die Worte des Heiligen Geistes. Paulus sagt in Titus 1, 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin. Das ist deutlich, oder? Gottes Wort kommt durch meinen Mund, sagt Paulus. So geht es immer weiter in den Episteln von Paulus. Aber wie steht es mit Johannes? Johannes hat ja auch eine ganze Menge geschrieben. Johannesevangelium, 1., 2., 3. Johannesbrief, die Offenbarung. Wisst ihr, was bei Johannes 7-mal vorkommt? Er hat eine doppelte Signatur in seinem Sendschreiben an die Gemeinden. Dort heißt es immer zu Beginn, das sagt der, und dann wird wer beschrieben? Jesus Christus. Bezieht sich immer dann auf Jesus. Und dann schreibt Johannes den Brief. Und wisst ihr, was er dann immer am Ende sagt? Wisst ihr, garantiert. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Johannes sagte, es kommt also von Jesus durch mich. Und am Ende sagt er, das sei die Botschaft des Heiligen Geistes. Doppelt gemoppelt. Also verpassen konnten die das damals nicht. Und wir wohl auch nicht. Johannes nahm Inspiration für sich in Anspruch. Dann schreibt Johannes in Offenbarung 19,9, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Offenbarung 21,5 sagt er, die Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ganz am Anfang des Buchs der Offenbarung lesen wir, glückselig ist, die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren. Ende des Buchs der Offenbarung, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Seht ihr jetzt das Zeugnis der Autoren der Bibel? Es ist so deutlich. Sie glaubten, dass sie das Wort Gottes niederschrieben. Also entlassen wir diese Gruppe und rufen einen weiteren einzelnen Zeugen auf. Und das ist der Herr Jesus Christus, der zweite Punkt. Was dachte Jesus über die Schrift? Oh, das ist für mich sehr wichtig. Ich möchte wissen, was er darüber dachte, denn ich vertraue ihm. Ihr auch? Ich möchte seinen Standpunkt über die Schrift erfahren. Es ist mir immer sehr wichtig, was Jesus denkt. Ich werde euch einfach mit einer Fülle von ein paar Dingen jetzt bombardieren, wie ich das schon in der ersten Gruppe gemacht habe, den ersten Zeugen. Zunächst einmal erkannte er an, dass er selbst der Gegenstand sämtlicher Schrift war. Versteht ihr das? Er war selbst der Gegenstand der ganzen Schrift. Er war der Gegenstand sämtlicher Schrift. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus in Johannes 5, Vers 39 zu den jüdischen Führern sagte, ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und dann sagt er, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Schriften, sämtliche Schriften. Zunächst einmal lehrte Jesus also, dass er der Gegenstand sämtlicher Schrift war. Offenbarung 19,10 heißt es, dass Jesus der Geist der Weissagung ist. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Die ganze Bibel dreht sich um Christus. Nur falls ihr das verpasst habt in der Predigt von Pascal. Die ganze Bibel dreht sich um Christus. In Lukas 24,44 auf der Straße nach Emmaus heißt es, dass er ihnen, den Jüngern dort, das Verständnis öffnete, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in dem Psalm von ihm, da steht mir, geschrieben steht. Jesus sagt, guckt mal, das redet alles von mir. Der legt ihnen die Schrift aus. Jesus nimmt die Schriftrollen und sagt, hier, das ist alles von mir. Spricht von mir. Christus lehrte nicht nur, dass er der Gegenstand sämtlicher Schrift war, sondern sagte auch, er sei gekommen, um die ganze Schrift zu erfüllen. Matthäus 5, 17 sagte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und dann in Matthäus 26, 24 schaute er auf sein Kreuz und sagte Folgendes, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, aber hört gut zu, wie von ihm geschrieben steht. Gebot Petrus, sein Schwert wegzustecken, und sagte ihm dann in Matthäus 26, Vers 53, meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Vers 54, wie würden dann aber die Schriften erfüllt? Wenn ich jetzt die Engel rufen würde, um mich zu verteidigen, dann wären die Schriften nicht erfüllt. Ich muss sterben. In anderen Worten, kam er und tat alles, um die Schrift zu erfüllen. Standpunkt zur Schrift war, dass sie sich ganz und gar um ihn drehte und jedes Detail darin erfüllt werden musste. Und dann in Johannes 10, 35 machte er eine verblüffende Aussage, die den Fall für immer besiegelt. Dort sagte Jesus Folgendes: Die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Was meinte er damit? Wenn Gott es sagte, dann ist es wahr. Die Schrift ist das, was Gott sagt. Das kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Es kann nicht gebrochen werden. Er verglich sogar die Dauer der Schrift mit der Dauer des Universums. Er sagte in Lukas 16, 17, es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. In Lukas 18, 31 sagt Jesus, sehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Von wem geschrieben ist? Von den Propheten. Das ist das Alte Testament. Das ist die Schrift. Und welche Meinung hatte Jesus von der Schrift? Er glaubte, dass sie das Wort Gottes ist und dass alle Schrift erfüllt werden würde. Und ihr solltet auch in Erinnerung behalten, dass Jesus die gesamte Schrift mit seinem Wort gleichstellte. Er sagte nicht nur, alles ist wahr. Das ist zu banal. Sondern in Matthäus 24, 35 sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Damit sagt er, alles ist wahr, es bleibt so. Er kannte die Macht des Wortes an. Ihr wisst, als er dreimal von Satan versucht wurde, da benutzte er immer selbst das Wort, und zwar aus 5. Buch Mose. Er zitierte aus der Schrift. Und er sagte das immer wieder. Sagt er immer wieder, habt ihr nicht gelesen, habt ihr nicht gehört, es steht geschrieben, steht es nicht geschrieben? Stellt er als Frage, steht es nicht geschrieben? Und dann sagt er, ja, es steht geschrieben. Zitiert immer wieder aus dem Alten Testament. Und selbst am Kreuz benutzt er die Worte aus Psalm 22 und wendet diese an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 2. Jesus bekräftigte die großen Wahrheiten des Alten Testaments. Wusstet ihr auch, dass Jesus die Schöpfung von Adam und Eva bestätigt? Das tut er. Er bezeugt, dass das, was das Alte Testament über Adam und Eva sagt, wahr ist. Und zwar in einer Konfrontation mit den Pharisäern sagt er in Matthäus 19, Vers 4, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf? Er ist überrascht. Hey, das müsst ihr doch wissen. Habt ihr das nicht gelesen? Er bestätigt damit den Bericht des 1. Mose. Für mich ist es völlig unverständlich, und das hat nichts mit geistlichem Stolz zu tun, erste Stunde im Hinterkopf, dass irgendein jemand, der an Jesus Christus glaubt und an die Wahrhaftigkeit der Aussagen Jesu, jemals an eine progressive oder theistische Evolution glauben könnte. Leute, Jesus glaubte nicht daran. Jesus glaubte nicht. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass Gott sie als Mann und Frau schuf? Gott machte einen Mann, dann machte eine Frau und sagte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und er bekräftigt so mit dem Plan Gottes für eine monogame Ehe, die wir in 1. Mose schon sehen können, von Gott eingesetzt. Jesus unterstreicht also die Wahrheit von 1. Mose und wisst ihr, die Leute sagen, dass der Bericht dort nur symbolisch oder allegorisch zu verstehen sei. Und all solche Sachen. Die werden recht erfinderisch. Das ist beeindruckend, was man alles erfinden kann. Aber ihr könnt das nicht so glauben und gleichzeitig an der Glaubwürdigkeit der Worte Jesu in Matthäus 19 festhalten. Das geht nicht. Passt nicht zusammen. Jesus glaubte an die Wahrhaftigkeit des Schöpfungsberichts in 1. Mose und er bekräftigte ebenso, wie er die Schöpfung von Adam und Eva bekräftigte, die Sinnflut. Und damit haben auch viele Leute große Probleme und deshalb wird die Sinnflut einfach beiseite getan. Weg damit, können wir nicht gebrauchen. Aber Jesus glaubte an die Flut zur Zeit von Noah, er glaubte an die Aufzeichnung des Alten Testaments über Noah. Matthäus 24, 27 sagt er, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Jesus hielt das für eine Tatsache. Deshalb bekräftigte Jesus die Schöpfung, er bekräftigte Noah und die Sintflut. Jesus bekräftigt Johannes 7, die Beschneidung, ganz wie sie im Alten Testament gelehrt wurde. Jesus bekräftigt die Zerstörung von Sodom und Gomorra und von der Ehefrau von Lot. Erinnert euch an die Geschichte, wie im Alten Testament aufgezeichnet ist. Bekräftigt er alles im Neuen Testament. Und Jesus erwähnt in Lukas 17 die Errettung von Lot. In Markus 12 erwähnt er die Berufung von Mose. Und in Johannes 6 spricht er über das Manna, das die Kinder Israels in der Wüste erhielten. Johannes 3 bezieht er sich auf die eherne Schlange, die in der Wüste erhöht wurde, um das Volk Israel zu retten. Durch das das Volk Israel geheilt wurde. Und später haben sie diese Schlange angebetet und ihr geräuchert. Nehushtan. Immer wieder, das sind nur einige Stellen, immer wieder tut er das. Immer wieder stimmte Jesus der Autorität der Aufzeichnungen des Alten Testaments zu und bekräftigte. Er etablierte die Hinlänglichkeit der Schrift in Bezug auf die Errettung der Menschen. Die Schrift reicht aus, sagt er. Ja, interessante Begebenheit in Lukas 16, 29. Da sagt er, sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Mose, Propheten steht, ist repräsentativ, ist das Alte Testament. So wird das ausgedrückt. Das ist das Alte Testament. Sie haben das Alte Testament, die sollen sie hören. Sie brauchen nichts anderes, Menschen brauchen nichts anderes, sie brauchen keine Auferstehung, sie brauchen keine Wunder. Lasst sie die Propheten hören. Wo hört man die? Im Alten Testament. Lest das Alte Testament. Das genügt, um sie zur Wahrheit zu führen. Und in Markus 12 zeigt er, dass die Grundlage aller Irrtümer darin besteht, die Schrift nicht zu kennen. Das ist ein großes Problem, wenn man die Schrift nicht kennt. Markus 12, 24 heißt es, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Grund. Jesus sagt, ihr ehrt euch deshalb, weil ihr sie nicht kennt. Wenn ihr die Schriften kennen würdet, würdet ihr euch nicht irren. Und deshalb schrieb Jesus den Schriften die Fähigkeit zu, einen Menschen von Irrtümern abzuhalten. Aber es gibt eine recht interessante Statistik dazu. Ein Zehntel, also eins von 10 Worten, Jesu stammt aus dem Alten Testament. Von den 1800 Versen, die im Neuen Testament als Zitate Jesu ausgewiesen werden, stammen 180 aus dem Alten Testament. Er glaubte daran. Er glaubte, dass sie die Wahrheit ist. Er, der das Wort ist, kannte, glaubte und ordnete sich den inspirierten Schriften ohne Vorbehalte unter. Das tat er. Wenn er das tat, Leute, dann sollten wir auch dazu bereit sein, oder? Keine Frage. Ihr habt nur 3 Möglichkeiten. Erstens, glaubt ihr, die Schrift enthält keine Fehler? Zweitens, es gibt Fehler, aber Jesus wusste nichts davon und deshalb war er dem Alten Testament so sehr verhaftet, weil er es nicht wusste. Oder drittens, es gibt Fehler und er wusste davon, aber er vertuschte sie. Und das sind die einzigen Optionen, die wir haben. Für uns als Christen gibt es keine Option. Die erste ist, es gibt keine Fehler. Zweitens, es gibt Fehler, aber Christus wusste nichts davon. Nun, wenn er nichts davon wusste, dann ist er nicht Gott. Und drittens, er wusste um die Fehler und wollte die vertuschen. Das passt überhaupt nicht. Gott ist heilig und lügt nicht. Wenn ihr einen heiligen Gott und einen heiligen Christus habt, werdet ihr an das Wort Gottes glauben. Glaube an die Gottheit Jesu verlangt einen Glauben an die vollumfängliche Verbalinspiration der Heiligen Schrift. In jedem Wort. Das war jetzt der treue Zeuge. Wie heißt es in der Offenbarung? Der treue und wahrhaftige Zeuge heißt es da. Den wollen wir jetzt auch aus unserem Gerichtssaal entlassen und wollen einen weiteren Zeugen aufrufen. Und das ist der dritte Punkt, das ist der Heilige Geist. Die ersten beiden sind objektiv, dieser ist subjektiv. Hört euch einmal Folgendes an. Der Glaube, dass die Bibel von Gott eingegeben ist, ist nicht das Ergebnis unseres Intellekts. Okay? Ich sage es nochmal. Der Glaube, dass die Bibel von Gott eingegeben ist, ist nicht das Ergebnis unseres Intellekts. Es ist nicht das Ergebnis eines kirchlichen Beschlusses, dass wir an die inspirierte Schrift glauben. Es ist das Ergebnis des Werkes des Heiligen Geistes. So ist es. Ich zeige euch das. Gründe und Beweise für die Autorität der Schrift, die von außerhalb an die Schrift herangetragen werden, können euch nicht zum Glauben bringen. Geht nicht. Ihr könnt jede Menge von Argumenten von außerhalb haben, aber ihr werdet der Bibel nie glauben, bis der Heilige Geist sein Werk in euch verrichtet. Warum? Wisst ihr warum? Hier ist unser Argument. Wir glauben, dass die Bibel wahr ist, weil die Bibel sagt, dass sie wahr ist. Soll ich es nochmal sagen? Hört sich schwer an, aber ist gar nicht so kompliziert. Wir glauben, dass die Bibel wahr ist, weil die Bibel sagt, dass sie wahr ist. Nun, wenn ihr jetzt Denker oder Logiker seid, werdet ihr sagen, das ist ein unzulässiges Argument. Das ist ein Zirkelschluss. Ja, das würde theoretisch stimmen, wenn nicht die Bibel die höchste Autorität wäre, die es gibt. Dann hättet ihr recht. Dann sage ich, pack meine Sachen, geh nach Hause. Aber da die Schrift die höchste Autorität ist, glauben wir der Bibel, weil die Bibel sagt, dass sie wahr ist. Und keiner kann uns davon überzeugen durch irgendwelche externen Beweise, sondern die Schrift allein durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. So kommen wir zum Glauben und nicht anders. Sie ist die absolute Autorität und sie kann nicht durch biblisch externe Faktoren, Argumente und Beweise belegt werden. In der Bibel schenken wir unseren Glauben, weil der Heilige Geist sein Werk durch das Wort in unserem Leben getan hat. Und wenn jemand die Bibel als das Wort Gottes akzeptiert, dann ist es immer das Werk des Heiligen Geistes. Immer. Es ist so wunderbar zu wissen, dass Gott in uns wirkt. Dass es uns allmählich so dämmert. Ja, das fängt ja langsam an, dass wir sagen, oh ja, jetzt verstehe ich schon die erste Sache. Jetzt dämmert mir das schon und jetzt wird mir das klar und ich werde mehr und mehr erleuchtet und mehr Einsicht und mehr Erkenntnis. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist muss die Hürde der Auswirkung der Sünde überwinden. Denn Leute, als Adam fiel, in Sünde fiel, wurde die ganze menschliche Rasse sozusagen verkorkst. Absolut verkorkst. Wir wurden nicht dumm, wir wurden feindselig. Wir sind nicht so dumm, dass es zu schwierig ist, die Wahrheit zu verstehen. Wir sind feindselig. Und wir wollen deshalb die Wahrheit nicht akzeptieren. Im Römerbrief wird das auch so schön ausgedrückt, Römer 1. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. So erscheint die Verkündigung des Kreuzes als was. Und wir haben es gerade gehört, Pascal hat es uns deutlich gemacht. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind. Wir wollen es nicht. Intellektuell kein Problem zu verstehen. Wir wollen nicht. Wir sind Feinde Gottes. Und damit der Mensch aufhören kann, feindselig zu sein, damit seine abnormale, feindselige Gesinnung die Wahrheit Gottes empfangen kann, muss sie vom Heiligen Geist, diese Gesinnung, neu gemacht werden. Leute, durch Argumente ist das völlig unmöglich. Es ist auch unmöglich, durch Verkündigung allein jemanden dazu zu bringen, an die Bibel zu glauben. Das ist immer das Werk des Heiligen Geistes. Sein Zeugnis ist nicht das objektive Zeugnis von außerhalb, sondern das subjektive Innere. Und deshalb glauben wir jetzt an die Bibel, weil Gott der Heilige Geist uns einfach im Inneren überzeugt hat. Das ist sein Werk. Und bedeutet das, dass Beweise absolut nutzlos sind? Nein. Das bedeutet nicht, dass Beweise nutzlos sind. Petrus sagt in 1. Petrus 3, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Okay. Und ihr wisst, dass Paulus in der Apostelgeschichte auch umherging und argumentierte, Behauptungen aufstellte und Beweise beibrachte. Ihr sagt jetzt vielleicht, einen Moment mal, wenn der Heilige Geist das im Innern tut, was nützt das? Und dazu möchte ich Folgendes sagen, das Zeugnis des Heiligen Geistes ist ein Zeugnis für etwas. Es geschieht nicht im Vakuum. Es muss da etwas geben, das er bezeugen kann. Wenn kein Prediger die Botschaft verkündigt, dann gibt es nichts in der Gesinnung des Menschen, vor dem der Geist Gottes Zeugnis ablegen kann. Okay? Der Geist kann keinen Glauben an Christus bewirken, wenn der Sünder nicht von ihm gehört hat. Der Geist kann keinen Glauben an das Wort Gottes bewirken, wenn jemand nicht zuvor das Wort Gottes gehört hat. In Römer 10 wird es so deutlich gesagt von Paulus in Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Seht ihr, Vers 17 sagt deshalb, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wenn Beweise präsentiert werden, hat der Heilige Geist einen Hintergrund, von dem er Zeugnis ableben kann. Aber sie müssen immer das Wort Gottes hören. Jeder muss das Wort Gottes hören. Gott hat sich entschieden, sein Wort zu benutzen, um uns zu retten. Wir sind wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit. Nicht, weil uns irgendjemand beeindruckt hat, irgendjemand so cool war. So wie die Christen, so will ich auch sein. Danke. Nein, Leben, das ultimative Zeugnis ist also das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das Zeugnis des Alten Testaments, der Autoren des Neuen Testaments, des Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes, die allesamt die Inspiration der Bibel verteidigen, liefern stichhaltige Argumente dafür, dass wir dem Gebot aus Kolosser 3,16 Folge leisten sollten. Wisst ihr, was da steht? Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und das sollte unsere Reaktion auf das Gehörte sein. Die Reaktion ist, lass das Wort reichlich in dir wohnen. Wir sollten wie eine Tafel sein, auf die das Wort Gottes geschrieben ist. Lass das Wort Christi. Und was ist das Wort Christi? Das ist alles. Denn alles dreht sich um Christus. Die ganze Bibel ist das Wort Christi. Lass es in euch wohnen. Lass es reichlich in euch wohnen, tief in euch eindringen und Einzug in euer Leben halten. Wie es auch gesagt wird, trinkt es, esst es, ernährt euch davon. Wenn ihr das getan habt, gehorcht diesem Wort. Tut dieses Wort, seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer allein, sagt Jakobus. Nachdem ihr es aufgesogen habt, befolgt es, gebt es weiter an andere. 2. Thessalonicher drückt es da aus, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft. Ungehindert läuft. Das ist nicht gut. Das wollen wir. Paulus sagt, ich habe es in mir und ich befolge es. Betet für mich, dass ich es verbreiten kann. Dass es einen ungehinderten Lauf geht. Und das geschieht durch uns alle. Ich sage euch, wenn wir wirklich glauben, was Jesus gesagt hat, als er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Womit sonst würden wir unsere Zeit verbringen wollen. Leute, und eine Bibel, die ihr habt, die auseinanderfällt, gehört in der Regel jemandem, der nicht auseinanderfällt. Deshalb lebt in dem Wort Gottes. Liebt dieses Wort. Wir haben einen wahren Schatz. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir keine Zweifel haben müssen, darüber, wer zu uns geredet hat, durch dieses kostbare Buch, das wir meist nicht nur einmalig in unserem Haus haben, sondern in vielfachen Übersetzungen haben können, Zugriff haben können, es jederzeit lesen können. Herr, möge das wirklich unser Brot sein, davon, wo wir Leben schöpfen und Kraft schöpfen, für dich verherrlichen, für dich leben, dass wir begreifen, worum es überhaupt im Leben geht. Dass wir nicht nur für uns leben, Denn es geht nicht um uns. Wir sind dir so dankbar, dass du mächtig durch dein Wort sprichst, dass dein Wort tatsächlich wie ein schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Das durchdringt und Dinge aufschneidet und offenbart, was im Innern des Menschen ist, dass nichts vor dir verborgen ist und dass du dieses Wort uns als ein Spiegel vor die Augen hältst und zeigt, wer wir sind. Herr, wir können nicht anders, als auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, wir brauchen dich, wir lieben dich und wollen dir gehorchen. Und auch wenn wir versagen und oft auf die Nase fallen, wir stehen wieder auf. Wir folgen dir, du bist ein wunderbarer Gott. Danke für deine Offenbarung. In Jesu Namen. Amen.